Tönes Forstdorf Hotel im Studio TV. Heimatwelle. Spannend, informativ, kulturell. Mit Michael Franken.
Der Stadtkulturbund Tönes Forst geht im Juni in die Sommerpause. Aber ganz zum Schluss gab es nochmal ein Highlight. Zu Gast war nämlich Ingrid Kühne in der Aula Corneliusfeld. Ich hatte die Möglichkeit, mir das Programm anzuschauen, habe mit Ingrid Kühne ein schönes Interview geführt. Und hinterher gibt es noch ein paar Stimmen der Zuschauer zum Programm.
Ich habe Spaß. Wir haben heute Mittag diskutiert. Ich sage zu meinem Mann heute Morgen, wann müssen wir in St. Tönis sein? Sagt er, fahren wir gleich hin. Ich sage, so ist das, wenn man von weiter weg kommt. Ist er sicher, fahren wir da St. Tönis? Nein, wir fahren nach Tönis Forst. Ich sage, da geht es gar nicht. Da habe ich schöne Erinnerungen dran. Hier sind wir früher immer viel hingefahren, so von zu Hause aus. Ne? Na, Wierichs. Oh, ja. Oh, Wierichs kennt man noch, ne? Wierichs da. Da waren wir immer. Ja, das ist, jetzt ist da ja 1857, ne? Oder wie meine Mutter sagen würde, 3 Minuten vor 7. Das ist, wie gesagt, St. Tönis, man verbindet, also das ist wirklich, ich bin auch hier in der Nähe in Mühlhausen, war ja auch eine Schule hier, Kempe Mühlhausen. Das ist so, man kennt das, also man braucht auch sich von der Sprache nicht verstellen. Ne? Das ist das Schöne, man kann so sprechen wie zu Hause.
Wir sind heute im Schulzentrum Corneliusfeld hier in Tönes Forst. Und es gibt ja Leute, die stellst du auf der Bühne und alle Leute sind direkt am Lachen. Und da ist eine von heute hier und zwar Ingrid Kühne. Hallo Ingrid.
Hallo zusammen. Grüß euch.
Wie machst du das, dass die Leute direkt am Lachen sind?
Hier habe ich gar kein Allheilmittel. Ich stelle mich hin und erzähle und das war in der Schule schon so, das war auf der Arbeit schon so. Und ja, und dann habe ich gedacht, dann stellst du dich auf die Bühne, dann kriegen wir auch mehr mit. Ne?
Seit wann, wie viele Jahre machst du das? Wann hat das angefangen, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt beruflich?
Oh, beruflich jetzt seit 2014 habe ich gesagt, mache ich jetzt Comedy und Kabarett. So ein bisschen 2015 erste Soloprogramm. Aber ich sag mal, ich habe in der Schule schon Schultheater gespielt. Ich bin ja in Mühlhausen auf der Schule gewesen. Und also das ist hier schon ziemlich heimatnah. Irgendwo hat es dann gepasst.
Also musste da natürlich auch der niederrheinische Humor sein sozusagen, wenn du da schon von kommst, ne?
Also man merkt schon die Unterschiede. Also der niederrheinische Humor ist schon richtig, richtig gut. Also die sagen sich, wenn wir gehen, dann freuen wir uns auch, dann haben wir Spaß und die zeigen das auch. Aber es gibt ja auch andere Gegenden in Deutschland, wo du denkst, ne, so, oh, die freuen sich so ein bisschen nach innen, ne? Aber die haben trotzdem genauso viel Spaß. Unser Problem ist dann nur, dass ich dann immer denke, ne, man ist verwöhnt vom Niederrhein oder vom Rheinland, weil die Leute einfach richtig den Spaß auch rauslachen. Ne?
Du erzählst in deinem Programm ziemlich viel von deiner Familie und was es dann so gibt und von deinem Mann, der auch immer mit on Tour ist. Ne? Wie viel davon ist eigentlich Wahrheit oder ist da auch viel von übertrieben?
Jein. Also ich sag mal, das meiste ist wahr, weil es auch so passiert. Und meistens ist es auch genau das, glaube ich, was die Leute mögen, dass man sagt, das kenne ich von zu Hause. Ne? Also es sind eben so viele Geschichten, die man selbst erlebt hat. Klar ist es manchmal für die Dramaturgie auf der Bühne, dass man nochmal vielleicht einen Satz überspitzt oder sowas. Aber der Grundgedanke und die Grundidee ist natürlich so passiert, dann baust du ein bisschen aus. Ne?
Gibt es Themen in deinem Programm und die du in deinem Programm nicht machen würdest, wo du gar nicht drüber lachen könntest oder wo man nicht lachen drüber muss?
Also es gibt natürlich Themen, die man nicht anfasst. Also für mich ist immer Sport, also Fußball ähnliches. Ich bin auch Fußballfan, aber ich sage immer, da kannst du mit so polarisieren und das möchte ich auch nicht. Dann Politik, sage ich immer, lasse ich komplett raus, weil ich bin politischer Blindgänger und ich glaube, manchmal ist die Politik so unlustig, weil da kannst du zum Teil nichts mehr überspitzen bei manchen Sachen, wo ich denke, das ist nicht meins, das muss ich auch nicht haben. Und ich glaube auch, die Politikverdrossenheit ist mittlerweile, wir hatten so viele politische Kabarettisten früher, die alle aufgehört haben oder nicht mehr machen, weil eben die Leute sagen, da kann man nicht mehr drüber lachen, weil es einfach zu ernst ist und alles. Und darum denke ich immer, die Themen, die alle interessieren, die alle kennen, sind da immer besser.
Du startest hier in Tönes Forst heute dein Programm. Du gehst aber nächste Woche auf Südtour, sozusagen nach Bayern. Wie kommt das denn an, in Bayern, dein Programm? Verstehen die
das
überhaupt?
Ja, die verstehen das. Also ich glaube, das ist so und so, die Leute, die so hier in den Gegenden wohnen, sage ich mal, man versteht die, weil wir einfach sauberes Deutsch sprechen. Ich sage zwar dat und wat, ne, aber trotzdem glaube ich, dass man in der ganzen Republik verstanden wird. Ich spiele in Berlin, ich spiele auch im hohen Norden oder Schleswig-Holstein in Kiel. Und aber es ist wirklich, dass die Leute über dieselben Sachen lachen und das ist auch eben dieses Zeichen, dass man den Nerv der Zeit trifft und dass man genau sagt, genau Das kennen die Leute von zu Hause, wenn ich dann eine Geschichte erzähle oder ich sitze im Hallenbad, meine Hallenbadnummer, die ich wirklich gar nicht als so großartig empfunden habe, wie ich sie geschrieben habe, die aber so dermaßen durch die Decke geht, weil jeder sagt, ich sitze im Hallenbad und kriege einen Lachkrampf, wenn ich in der Umkleide sitze, so, ne? Solche Sachen.
Du spielst ja viel mit dem Publikum. Was war denn so deine merkwürdigste Reaktion aus dem Publikum oder lustigste? Gibt es da irgendwas?
Also es gibt schon ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Die ich sehr lustig fand, war, ich habe eine Nummer über Morgen und dass man sagt, ein Morgenland. Und dann frage ich, ob jemand weiß, wie groß ein Morgen ist. Und ein Mann meldete sich und ich sage, du weißt das. Und die Frau sagt, nein, und macht den Arm von ihm wieder runter. Er hatte sich gemeldet und ich musste so lachen. Ne? Und dann schämte sie sich, guckte so in die andere Richtung. Ich sage, und du weißt das? Ja. Und sie sagt, nein. Und dann sage ich, wie viel ist es denn? Und er sagt, 2500 Quadratmeter. Und ich sage richtig, und in dem Moment, wo ich richtig sage, lächelt sie ihn an und sagt, ja, ist mein Mann. So, ne? Wo du dann wirklich dann denkst, ja, vorher schämt sie sich zu Tode, aber wo dann richtig gesagt hat, dann war sie ganz stolz, dass es ihr Mann war. Ne? Das sind Sachen, die entstehen spontan. Und wenn die dann eben so lustig sind, dass die Leute sich dann fast nicht mehr einkriegen, dann finden die auch den Weg ins Programm. Dann sage ich, ich habe mal da gespielt und dann sagte der Mann, und dann erzähle ich es auch in den nächsten Sälen, wo ich dann bin. Ne? Und dann merkst du, ob die Leute sich genauso totlachen oder ob es eine Situationskomik war, die vielleicht nur in dem Moment dann lustig ist. Dann brauchst du ja auch nicht mehr weiter erzählen. Ne?
Lacht deine Familie noch selber über dich?
Also mein Mann ertappt sich und da sagt er, ich habe das Programm jetzt bestimmt, ich weiß nicht, 150 Mal oder wie oft gehört, sagt er, und dann manchmal hast du so Abende, dann spielst du, dann sitze ich und sagt er, ich muss wirklich auch noch schmunzeln oder lachen, obwohl ich die wirklich, ich kenne ja nun jeden Satz dann fast. Ich weiß auch, wenn du mal einen Satz vergessen hast und dann, ne, dann diskutieren wir im Auto, wenn wir zurückfahren, sagt er, warum hast du das denn nicht gesagt? Ich sage, habe ich gesagt? Nee, hast du nicht gesagt? Doch, ich sage, habe ich wohl gesagt. Solche Sachen. Und, aber die lachen noch. Also mein Sohn weniger, weil es ihn ja manchmal doch härter betrifft. Ne? Aber es ist so, dass die noch lachen. Auch wenn ich neue Nummern habe oder so. Am besten ist Walter aus der Agentur. Walter lacht immer. Walter sitzt im Programm und da sagt mein Mann immer, du kennst doch das Programm. Und der lacht, als ob der das erste Mal hört. Ne? Und der ist natürlich dann toll, wenn du so jemanden auch da sitzen hast im Publikum, du siehst, dass der sich so wegschmeißt, dann hast du natürlich Spaß.
Worüber kannst du denn lachen? Gibt es Kollegen und Kolleginnen, die dich besonders reizen?
Oh ja, ich bin jemand, der wirklich ganz, ganz viel auch Kollegen und Kolleginnen guckt. Also wenn ich frei habe, gucke ich, dass ich irgendwo hingehe. Mein Sohn ist auch total comedy-affin, das heißt, wir fahren auch zu verschiedenen jüngeren Kollegen. Ne? Und, aber ich sage immer jetzt so Namen, das finde ich immer so, dann sagt ein anderer vielleicht, oh, du findest mich auch gut und mich hast du jetzt nicht genannt. Aber es gibt eben ganz, ganz tolle Kollegen, die, wo ich dann auch manchmal sage, ich verstehe es nicht, warum die nicht Fernsehpräsenz haben, ganz hohe Fernsehpräsenz, weil ich auch über ganz viele Kollegen oder Kolleginnen, die im Fernsehen sind, einfach nicht lachen kann, wo ich immer denke, ich weiß nicht, warum die in jeder Sendung sind, so ungefähr, aber die anderen, die richtig gut sind, finden nicht statt. Da habe ich dann manchmal so meine Probleme. Ne? Also mit wem ich sehr gut befreundet bin, ist zum Beispiel der Hausmann. Wir tauschen uns sehr oft aus und wir haben auch so ähnliches Publikum, auch ähnliche Ansichten und so. Ne? Oder auch hier vom Niederrhein, um, wie gesagt, eigentlich keine Namen nennen, aber in keinem Magnus Stink. Wir sind so richtig befreundet. Ja. So auch. Ne? Und also es ist schon tolle Kollegen.
Da gibt es eine richtige Community sozusagen unter euch.
Ja, die gibt es auch, wo man auch miteinander kommuniziert, auch über Veranstalter oder über Hallen oder Säle. Und hast du das da auch so erlebt? Hast du das auch so empfunden oder so? Dann redet man mal miteinander. Ne?
Wenn du auf Tour gehst, was darf in deinem Koffer auf alle Fälle nicht fehlen?
Na, also was auf gar keinen fehlen darf, sind meine Glücksbringer. Die habe ich immer dabei. Einen Det hier von den Mainzelmännchen, den Det habe ich. Und einen kleinen Glücksstein von meinem Sohn, die habe ich immer dabei. Also ohne die würde ich auch, glaube ich, sehr, sehr nervös werden. Verrückt eigentlich, aber Künstler sind ja bekannt dafür, dass sie ein bisschen verrückt sind. Also das Schlimme ist ja immer, dass mein Mann dann sagt, hast du alles? Ne? Und ich fahre dann los und denke, oh, das habe ich vergessen oder das habe ich vergessen. Ne? Also ich behaupte ja auch, dass sie den Kreisverkehr bei uns vorne an der Straße gemacht haben, nur damit ich drehen kann und zurückfahre, weil ich was vergessen habe. Also deswegen.
Und nicht verkehrt, ne?
Nicht verkehrt.
Du bist auf der Bühne total spontan und du bindest das Publikum immer mit ein. Bist du denn selber auch so ein spontaner Typ oder eher so ein Planungstyp?
Nee, gar nicht. Also ich bin völlig verpeilt und zum Leidwesen auch meines Mannes, der dann sagt, man macht dir doch mal eine Liste. Man kann sich doch eine Liste machen und die hake ich ab. Ich sage ja, und ich bin aber so verpeilt, dass ich dann, wenn ich losfahren will, die Liste nicht finde. Also solche Sachen. Ich gehe jetzt zum Beispiel die Treppe hoch und denke, oh, das ist auch eine lustige Nummer. sag ich mal, du gehst um 2 Uhr nachts ins Bett und dann denkst du, oh, die ist lustig. Und dann drehe ich um, gehe runter, setze mich ans Laptop und schreibe die Nummer. Wenn sie geschrieben ist, ist sie im Kopf. Wenn ich sie nicht aufschreibe, ist sie weg. Spontan, glaube ich, muss man sein für diesen Job. Viele sagen, ja, ich habe das dann versucht zu lernen. Und dann sage ich immer, nee, ich glaube, das kann man nicht lernen. Meine Mutter war immer sehr spontan, mein Vater war sehr... Ich habe es eigentlich mit in die Wiege gelegt gekriegt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil in dem Geschäft, wenn man also auch darauf reagiert. Manche sind so am Text, wenn dann einer aus dem Publikum was reinruft, dann wo du denkst, ja, Mädchen, jetzt... Da hätte ich jetzt das drauf gesagt oder sag doch so oder ne? Oder die dann da stehen und dann sagen, wo war ich denn jetzt? So, ne? Wo die dann sehr hilflos wirken. Und wenn du nicht spontan bist mit dem Publikum, das ist.
Also Improvisation ist auch viel, ne?
Ja. Und manchmal ist es ja so, dann findest du deinen Meister, der da unten sitzt, der dann auch gerne mit dir diskutiert, wo du denkst, so, und jetzt bin ich aber wieder dran. Ne? Es gibt so dieses von allem was so, wirklich. Solche Sachen bespreche ich auch in meinem Podcast. Ich habe ja einen eigenen Podcast, ja. Nur mal so.
Habe ich schon gehört.
Ja, und das
mit Ingo Oschmann, ne?
Nee, der ist Einheitsdrei.
Ach so.
Ingo ist Einheitsdrei und mein eigener ist nur mal so. Und da erzähle ich auch solche Geschichten, die dann, solche Sachen, die passieren oder dann war dies oder war das. Und ich finde es unfassbar, wie viele Leute darauf reagieren. Ich kriege dann Nachrichten, WhatsApp, die schreiben an die Agentur, die schicken mir das weiter, die dann sagen, oh, das war ich, was sie da in dem Podcast erzählt hat, das bin ich gewesen und oh, das ist ja toll, dass sie das erzählt hat. Und dann denke ich mal, ja gut. Aber das ist das, was die Leute hören wollen. Ne?
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, auch zu einem ernsthafteren Thema. Du hast eine eigene Stiftung, die Ingrid Kühne Stiftung. Ja. Du sorgst dich um Kinder, die ein bisschen benachteiligt sind, oder?
Ja, ich habe eigentlich immer sozial sehr viel gemacht, auch im Karneval sehr viel und solche Sachen. Aber man kann ja nicht überall sein. Und dann haben wir mal so ein Projekt gemacht, Spenden eingesammelt für Menschen in Not und mit dem Marc Torke damals zusammen. Und dann kam eine Freundin und sagte, hör mal, du hast doch da so eine Spendensache mal gemacht. Wenn du mal Geld über hast, wir haben einen kleinen Jungen bei uns in der Klasse, der hat keinen Turnister. Ich sage, wie, der hat keinen Turnister? Erstes Schuljahr. Ja, sagt sie, die Stadt hat denen das Geld gegeben in bar. Die sollten diese Erstlingsausstattung kaufen für Turnister, Mäppchen und solche Sachen. Und da hieß es dann, die haben wir für andere Sachen gebraucht. Und der Junge kam dann mit einer Plastiktüte. Und da sagt sie, und du weißt, wie Kinder sind, wie der gemobbt wird. Ich sage, ey, kauf dem diesen Turnister. Ich sage, wir machen das jetzt so. Ich sage, es gibt immer mal so einen Fall. Ich werde jetzt bei meiner Premiere, da saßen 400 Leute in Issum damals, ich sage, und dann, ich habe den zweiten Tag noch gespielt, ich sage, die beiden Tage werde ich Geld sammeln. Ich sage, und dann halte ich das schön zu Hause fest. Und wenn dann mal so ein Fall ist, ich sage, nehmen wir von dem Geld und dann passt das. Und dann habe ich das eingesammelt und es war, ich glaube, beim ersten Abend hatten wir schon fast 1.000 Euro zusammen, wo ich gesagt habe, gibt's doch nicht. Ne? Und dann zweiten Abend auch nochmal. Und wie gesagt, für den Jungen haben wir da, glaube ich, 250 Euro ausgegeben. Aber dann stand ich da mit 1.750. Und dann habe ich noch, da hab ich so einen Spaß daran, habe ich die nächsten Shows auch noch gesammelt. Und dann waren wir irgendwann bei 4.000, 5.000 Euro. Und da habe ich gesagt, jetzt bringe ich das mal schön zur Bank. Und dann sagten die, nee, du bist selbstständig. Das heißt, wenn du es einzahlst, musst du es versteuern. Ich so, seid ihr bescheuert? Das ist doch nicht mein Geld. Ja, aber wenn dein Name da steht, ja, ich sage, dann schreibe ich da, was weiß ich, für einen anderen Namen. Ja, so geht nicht. Und dann haben die mir diese Stiftung empfohlen. Und es ist unfassbar, wie viel Geld zusammenkommt, weil ich, glaube ich, nicht bettel nach Gott weiß wie vielen Spenden, sondern ich sage immer nach meiner Show, wer rausgeht und hat noch einen Euro über. Und dieser Euro ist so symbolisch, wie damals mit Karl-Heinz Böhm. Und dieser eine Euro ist wirklich, da ist jeder bereit zu. Jeder ist bereit, diesen einen Euro zu bezahlen. Und wenn ich einen Saal habe, da sitzen 500 Leute, dann habe ich unter Normalbedingungen habe ich immer 500 Euro an dem Abend auch zusammen. Es ist fast immer 1:1 die Zahl derer, die spenden oder auch einer schmeißt 5 Euro rein, gehen aber vielleicht 4 raus, also so in der Art. Also es ist immer fast 1 Euro, 1,20 Euro pro Abend, pro Zuschauer, kannst du sagen. Ne? Und da sind die Leute bereit. Und für einen Euro, das, wie gesagt, das tut keinem weh. Und dann hast du vielleicht noch, manchmal hast du auch so ein bisschen Restgeld in der Tasche von den Getränken in der Pause und so. Da haben wir jetzt eben ganz, ganz viele Projekte gemacht. Bei uns geht 1:1 an die Kinder. Und das hast du eben bei ganz vielen Stiftungen. Dann gehen mittlerweile zum Teil nur noch 40% an diesen Zweck, wo es hingeht, weil 60% Verwaltungskosten sind, ne? Weil die einen riesen Verwaltungsapparat haben. Ich habe 2 Freundinnen, mit denen ich spreche, wo ich dann schon mal sage, hör mal, sollen wir das machen oder sowas?
Also gibt es ganz viele Sachen, die man da finanziert aus der Stiftung. Du bist auch weiterhin, denke ich, dabei. Und ich denke, als Prominente, oder hat man immer schnell einen Zugang auch zu den zu den Portemonnaies der Menschen. Ne?
Ja, und ich denke auch, die meisten Leute sind auch so, dass die auch bereit sind, was zu geben. Viele Menschen sagen auch zu mir sowas wie, ja, wenn ich weiß, dass du das machst, dann bei dir weiß ich mein Geld in sicheren Händen. Und ich habe ja auch eine Verantwortung für dieses Geld, was da ist. Wir haben jetzt in den ersten 2 Jahren die 200.000-Euro-Grenze geknackt. Das Emotionalste für mich war eine Geschichte in der Eifel, ein Junge, der war 8 Jahre, an Krebs erkrankt. Und man hat den Eltern gesagt, die Geschwisterkinder dürfen nicht auf die Station, wenn er stirbt. Und dann haben die Eltern gesagt, wir hätten ihn gerne palliativmäßig zu Hause, dass wir dann die Geschwisterkinder dabei sein dürfen. Und da war dann diese Diskussion, ja, nee, wer ist zuständig? Und dann hat die Krankenkasse, ich weiß nicht, wochenlang diskutiert über, ob die zuständig sind, weil die Postleitzahl war von da und die Telefonnummer war, Vorwahl war von da und keiner fühlte sich zuständig. Und dann haben wir gesagt, so komm, wir hauen da jetzt, ich weiß nicht, 2.000 Euro waren es. Ne? Ich sage, die hauen wir jetzt raus, dass dieses Kind erstmal versorgt ist, nach Hause kann, ein Palliativmediziner ins Haus kommt und dass man sagt, so komm, dann erstmal, der erste Monat ist schon mal, ich sage, in 4 Wochen werden sie ja wohl weiter sein, dass sie dann wissen, wer das übernimmt. Und nach 3 Wochen ist der Junge schon gestorben. So. Und da sage ich, wenn du dann weißt, dass die Eltern sagen, er ist glücklich, also wenn man insofern in so einer Situation sagen kann, glücklich gestorben, also da reißt mir immer noch das Herz fast raus, wo ich denke, es kann doch nicht sein, dass eine Krankenkasse das aussitzt, als wenn sie sagen wollen, ja, das geht schon so. Ne?
Also tu Gutes und rede darüber. Auf alle Fälle gute Sache mit deiner Stiftung. Ich denke, das kann man in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. Kommen wir zur Abschlussfragerunde. Ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, lieber Kabarett oder Karneval, aber Karneval willst du gar nicht mehr machen, ne?
Karneval haben wir jetzt gerade an den Nagel gehängt, weil ich glaube, aufhören, wenn es am schönsten ist, ist, glaube ich, der beste Satz, den man dazu sagen kann. Und der Karneval war immer schön. Ich liebe den Karneval. Ich bin Karnevalist von Kindesbeinen an. Meine Mutter war Büttenrednerin. Aber irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, nee, ich glaube, jetzt muss man mal, ja, ich sag mal, zum Ende kommen.
Frühaufsteherin oder eher so eine Nachteule?
Wenn mein Mann würde jetzt schon schreiend beantworten und sagen, also Frühaufsteher überhaupt nicht. Also alles vor 11 Uhr ist nachts. Also da ist, wie gesagt, ich gehe 2-3 Uhr schlafen, wenn es gut geht. Manchmal gehe ich auf 5 oder 6 Uhr ins Bett. Also da ist vor 11 Uhr ist dann nicht, ist schlecht. Also wenn wir dann nachts in Urlaub fliegen oder sowas mal, dann sagt mein Mann, ich gehe vorschlafen und ich habe dann noch nicht geschlafen, wenn wir losfahren. Ne?
Ja, der Typ Currywurst mit Pommes oder First Class Menü?
Nee, Currywurst, Pommes, also definitiv und Mayo, also ganz wichtig. Also First Class ist bei mir nicht, also überhaupt nicht. Also auch, weißt du, so 3 Bestecke neben dem Teller oder so, nee, das ist nicht meins.
Da habe ich auch im Backstage-Bereich gesehen, da gibt es gar nicht mal Leckeres zu essen, aber auch viel Süßes bei euch immer. Ne?
Da steht Süßes da, ja, braucht aber nicht mehr, aber es gibt heute Lasagne, also ganz einfache Kost und nicht jetzt irgendwie 4-Sterne-Menü. Also das ist, also wie gesagt, dann, wenn du schon nicht weißt, welches Besteck du nehmen sollst, nee, das ist nichts für uns.
Bei Heino gibt es immer Koks und Erdbeeren, ne? Und noch andere
ja,
Sachen.
Noch andere Damen und so, ja.
Dein Lieblingswort auf Niederrheinisch?
Boah. Also boah ist, finde ich, auch so ein typisches niederrheinisches Wort. Früher war es Bott. Also so Botteschuhe oder sowas. Ne, boah, ist das ein Botter-Typ.
Das ist schon Hippeland bei euch dann. Ne?
Das ist wirklich Bott, kannst du auch als Wort gar nicht erklären. Und da haben wir auch schon so Tränen drüber gelacht, auch feiern, wenn dann irgendwelche Leute von woanders kamen und sagten, ja, ich sag, boah, der ist ja Bott. Was ist Bott? Ja, ist Bott. Ich sage, wenn du von hier kommst, weißt du, was das ist. Ne? Das ist ein schönes niederrheinisches Wort.
Und ganz zum Schluss, dein Motto in einem Satz.
Ey, in einem Satz, das sind so die Sachen, die...
Kannst du gar nicht, ne?
Überhaupt nicht. Also in einem Satz. Also wenn ich telefoniere und habe dann 10 Minuten telefoniert, dann sagt mein Mann, oh, hatte der sich verwählt. Also wirklich, mein Motto ist wirklich Lebe, Liebe, Lache, weil es einfach alles das beschreibt, was man braucht. Man muss schön leben, Liebe ist auch ganz wichtig und Lachen ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass man das Lachen nicht verliert.
Genau, da wünsche ich dir heute viel Spaß hier in Tönesforst und nimm die Menschen mit und viel Spaß und wir sehen uns nochmal. Danke.
Hoffen wir, dass die auch ganz viel lachen heute und nach Hause gehen und sagen, was war das, ein schöner Abend.
Ingrid Kühne war bei uns.
Schuhe hatte Sahne, aber sonst.
Danke.
Dankeschön, ich auch. Sag auch danke. Tschüss.
Ingrid Kühne war heute hier in Tönesforst. Wo haben Sie sich denn am meisten wiedererkannt im Programm?
In der Badekabine.
Oh, sehr lustig.
Wo haben Sie sich am meisten wiedergefunden im Programm?
Bei dem Küchenkauf.
Haben Sie das auch schon erlebt?
Ja, nicht ganz so krass vielleicht, aber so ein bisschen schon.
Sind Sie Kühne-Fan?
Ja, immer. Klar. Alles, wie die dazu bringt und aus dem Alter erzählt.
Als Mann Ingrid Kühne heute in Tönesforst, haben Sie sich im Programm irgendwo wiedergefunden?
Ein bisschen schon. Insgesamt finde ich schon.
dass man sich da wiedererkennen kann.
Ja, klar.
Wo denn?
Wenn sie so über ihren Mann erzählt zum Beispiel, ist das einfach lustig. Manches kann man gut nachempfinden, ne? Und dann mit Lachen und Spaß haben.
Darf ich euch auch mal fragen? Ingrid Kühne ist heute zu Gast hier in Tönesforst. Wo habt ihr euch denn am meisten wiedergefunden im Programm?
Ach, eigentlich bei allen, bei viel mit dem Mann auch, ne? Beim Kochen.
Ja, hab's schon ein paar Mal live gesehen.
Du bist ja relativ jung noch, hast du dir auch schon im Programm so einige Sachen wiedergefunden?
Ja, schon. Also auch wenn die später im Programm, kleiner Spoiler, über noch ihre Mutter spricht. Dann zum Beispiel, ja.
Wo haben Sie sich denn wiedergefunden im Programm?
Wenn jemand an den Tisch kommt, den man vielleicht nicht ganz so... Oh, passiert schon mal, passiert mir auch schon mal, dass jemand bei mir das vielleicht denkt.
Als Mann heute dabei, haben Sie sich im Programm irgendwo wiedergefunden als Mann?
Überall, in jeder Szene. Umkleide, Kücheneinkauf, Kochen, Schublade, Gewürzschublade, alles.
Danke.
Grundsätzlich Geschichten, die das Leben schreibt, ne? Sehr authentisch.
Heimatwelle, Stadtkultur.
Tönes Forster Vertell im Studio TV.